Die große Kinotagesstätten-Programm-Kino-Vorschau beginnt jetzt.
Yay. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Kinotagesstätte mit dem genau, was ihr im Cold Opener gehört habt. Wir haben einfach mal genau das gesagt, was passiert. Das ist auch, kommt selten vor. Wir sprechen über die kommenden Programmkino-Highlights und Lowlights. Und das hat da einen Aufhänger und das erklären wir euch jetzt. Wir, damit meine ich Christian, wie immer. Hi, Tag.
Moin.
Und Ecke. Hi.
Ja, moinsen.
Ja. Wann waren wir zuletzt das zu dritt in so einer Konstellation?
Ja, als wir diese, das ist
schon eine Weile her.
Als wir diese 10-Minuten-Nummer gemacht haben, jeder bringt ein Thema
stimmt.
mit.
Ja, die, stimmt.
Stimmt, die 10-Minuten-Terrine, ja.
Da haben wir einfach über irgendein Zeug gequatscht, ja.
Genau.
War schön.
Ja. Ja.
Heute haben wir ein Thema. und zwar ist das, oder sind das die kommenden Programm Kino Highlights und Lowlights. Und wie gesagt, das hatte einen Grund. Wir waren nämlich alle zusammen tatsächlich physisch in Leipzig. Gut, Christian ist da immer, aber Ecke und ich sind da hingereist, nicht um Christian zu sehen, das haben wir zwar auch kurz, aber für die Filmkunstmesse. Ja, es war sehr kurz.
Leider zu kurz, ja. Das war so ein, also so muss ungefähr sich ein Tinder-Date anfühlen, hab ich gesagt. So, dann sieht jemand die ganze Zeit nur über den Bildschirm und dann so der erste, das erste Treffen, das kann awkward werden, das kann aber auch nett werden und bei uns war es so eine Mischung daraus, aber es waren auch bloß leider 15 Minuten oder so, die wir uns gesehen haben.
Ja.
Genau, genau. Die anderen wollten nur einen Kaffee trinken und sowas und, aber wir mussten direkt wieder zum nächsten Film, wir hatten Termine. Oder es war Christians Taktik einfach nur, dass wir nächstes Jahr nochmal kommen.
Das sowieso, auf jeden Fall.
Ja, ich muss nächstes Jahr wahrscheinlich nochmal hin. Also, werde wahrscheinlich auch bald schon das Hotel buchen.
Und warum, das erkläre ich euch jetzt mal ganz kurz. Die Filmkunstmesse ist nämlich ein Treffen der Kinobetreiber Deutschlands. Ecke, du korrigierst mich, wenn ich falsch liege. Und
ich korrigiere.
Dort zeigen Verleiher die Filme der nächsten Monate, jetzt allerdings nicht im Blockbuster-Bereich, sondern im Programmkino-Bereich, so dass die Kinobetreiberinnen dort schon mal ja auswählen können, welche Filme sie vielleicht spielen wollen, welche nicht. Oder im Fall von manchen Verleihern, ohne jetzt Namen zu nennen, einfach mal den Titel suchen ihres deutschen Verleihtitels im Kinosaal.
Ja, es gibt auch eine kleine Auswahl an Filmen, die öffentlich einsehbar ist für die breite Masse schon mal oder für Leute, die nicht akkreditiert sind, also ganz normales Kinoprogramm in dem Fall. Und ja, aber wer halt als Fachbesucher akkreditiert ist, in dem Fall wart ihr das ja, Ecke als jemand vom Kino und Marius als Filmstudent, ihr hattet vollen Zugriff auf alle Filme. Ich als Pressemensch bin in einen Film nicht reingekommen,
jetzt mal die,
den ich für Fachbesucher war. Also ich muss schon mal direkt hier irgendwie Pressefreiheit und so, Artikel 5, glaube ich. Nee, was für Meinungsfreiheit, ich weiß nicht, was
das nochmal.
Ja, nein, also ich als Pressevertreter komme in weniger Filme als ein Filmstudent, also das möchte ich mal hier als eklatanten Mangel anmerken. Nein.
Also ich war da natürlich nicht unbedingt aus Forschungsgründen da oder aus institutionellen Gründen, auch vielleicht, war vielleicht der Grund der Akkreditierung, aber natürlich habe ich ein Ticket für unter 30-Jährige tatsächlich
ergattert
in diesem Fall. Ja, okay, bei dir aber ganz klar auch als Kinobetreiberin, beziehungsweise, was ist deine offizielle Berufsbezeichnung?
Theaterleitung.
Programmchefin, Theaterleitung, naja. Das, bei mir war es dann natürlich auch ein bisschen Networken, um für die Zeit nach dem Studio schon mal vielleicht mit den ein oder anderen Verleihern oder Kinobetreibern in Kontakt zu kommen. Hat bei mir jetzt weniger gut funktioniert, ich war etwas im Stress, beziehungsweise habe mich jetzt dieses Jahr mehr auf die Filme konzentriert, aber mein Studium geht ja auch noch ein bisschen. Deswegen nächstes Jahr dann das große Händeschütteln angesagt.
Ja, weil das ist nämlich auch ein wichtiger Punkt, den du am Anfang vergessen hast. Das ist auch natürlich auch ein großer Branchentreff. Also zum einen zwischen und den Filmverleihern untereinander, wo ja eine gewisse Konkurrenzsituation herrscht, aber auch eine Kameradschaft, vor allem unter den kleineren. Und auch Treffen zwischen Kinos und Verleihen, weil im Arthouse-Programmsegment ist das natürlich nochmal eine andere Bindung als in den Multiplex-Kinos, die da zwischen Verleihern und Kinobetrieben, die Filme in die Kinos letztendlich bringen, entsteht. Und da ist das immer eine schöne Gelegenheit auch nochmal.
Ja, und ich glaube, es gab ja auch ein paar Rahmenveranstaltungen zum Thema Zukunft der Kinos und sowas, was man vielleicht auch im Programm besser machen kann.
Die sind immer sehr schwach besucht, aber ja, diese Workshops, die sind immer sehr schwach besucht. Man kann sie aber im Internet die Aufzeichnung ansehen auf der Seite der Filmkunstmesse.
Öffentlich?
Mhm.
Ah ja.
Nein, schon.
Genau, es gab auch noch ein paar Filme online tatsächlich für Fachbesucher. Das Programm haben wir allerdings nicht genutzt. Ecke, hast du davon noch irgendwas geschaut?
Einen habe ich bisher geguckt, aber der war nicht der Rede wert.
Okay. Ich habe es ein bisschen verpatzt, da noch online was zu schauen. Ja, insgesamt habe ich 8 Filme geschaut. Christian, wie viel waren es bbei dir als Presse?
Bei mir waren es leider nur 3. Ich habe aber auch das Zeitmanagement der Woche ein bisschen verkackt. Ich hatte noch ganz viele andere Sachen, sonst hätte ich hoffentlich noch ein paar mehr. Nächstes Jahr dann vielleicht ein bisschen mehr Zeit dafür.
Lohnt sich auf jeden Fall. 16.
16 Filme, ja.
Von Montag bis Freitag.
Wir werden aber in dieser Folge nicht über alle Filme sprechen, sondern so über ausgewählte Höhepunkte und Lowlights und
ja,
einfach mal euch so ein paar kleine Handreichungen an die Hand geben.
Und damit würde ich sagen, fangen wir einfach mal an. Und ich würde mit einem Film beginnen, einfach mal, den Eck und ich zusammen gesehen haben. Das war unser allererster Film gemeinsam im Kino. Ach so. Und vorher, Kommilitonen von mir waren in Venedig und haben von diesem Film gewarnt mit erhobenen Händen. und ich kann es teilweise nachvollziehen. Er wird auf jeden Fall für Kontroversen sorgen, wenn er denn nächste Woche, glaube ich, schon erscheint.
Deswegen am 12.10.
Am 12.10.
Ja.
In 2 Wochen erscheint, ja. Es geht um Dogman von Luc Besson. Und verdammt, Christian kann jetzt gar nicht zusammenfassen, weil er nicht gesehen hat.
Ich weiß, es geht um jemanden, der in seiner Kindheit misshandelt wurde und der jetzt irgendwie mit Hunden zusammen rumhängt, um andere Menschen zu bestrafen.
Ja, genau, es ist das quasi. Das ist
so ein bisschen Luc Bessons Joker habe ich gesehen.
Ja, kann man, glaube ich, sehr gut so sagen. Es geht so ein bisschen um eine Person, die in Rückblenden von ihrer schweren, schweren Vergangenheit erzählt, wie sie in einem Hundekäfig eingeschlossen worden ist. Und da so ein bisschen ihre Liebe zu Hunden entwickelt und die so ein bisschen als ihre Kinder ansieht.
Ist auf jeden Fall der beste Luc Besson-Film seit Ewigkeiten, aber das heißt ja leider nichts. Noch ein bisschen tiefer gehend. Ich hatte auch ein bisschen Bammel vor dem Film, weil ich befürchtet habe, dass nach dem, was man aus Venedig gehört hat, dass er mir überhaupt nichts zusagen würde. Ich muss aber sagen, wenn da nicht diese komischen Trash-Pulp-Elemente drin wären, die den Film dann immer in so einen seltsamen tonalen Switches einbuchtet, hätte ich ihn sehr gut gefunden. So fand ich ihn okay. Weil das Drama in drin ist gut, es ist vollkommen überzeichnet, auch die Nummer mit den Hunden, wie er dann bei den Hunden eingesperrt wird und wie er dann auch in den Rollstuhl kommt, das ist alles so vollkommen übertrieben, aber der Film wäre nichts ohne die Schauspielleistung von Caleb Landry Jones. Aber den kann man auf jeden Fall gucken.
Ja, auf jeden Fall, wer Bock hat auf die Mischung aus Drama und Trash. Das ist eine sehr ungewöhnliche Mischung auf jeden Fall. Das hat schon auch Anschauwerte. Wie gesagt, der Hauptdarsteller macht es gut. Die Musikauswahl ist, auch wenn sie ein bisschen random ist, zumindest interessant. Und ich gebe dir da auf jeden Fall recht, das Drama, was da drin steckt, hat Potenzial, ist nett, ist ähnlich wie beim Joker, das Highlight quasi, auch wie die Umwelt quasi mit solchen Figuren abseits der Gesellschaft damit umgeht. Aber da sind halt auch komplette Stereo und überzeichnete Figuren drin. Und das soll auch so gemacht sein, aber der ist dann schon ziemlich drüber und das nimmt so ein bisschen die Ernsthaftigkeit komplett aus diesem Film raus, teilweise. Ja,
ja, und schaut euch nicht den Trailer an, weil der Trailer schneidet zumindest alle Stationen des Films bis zum Ende komplett einmal an.
Ja, ist schon passiert beim letzten Kinobesuch. Naja.
Ja, man kommt meistens nicht drum rum, aber wenn ihr irgendwie weggehen könnt beim Trailer, dann macht es, wenn ihr diesen Film schauen wollt. Ja. Oder wenn ihr nicht den Film schauen wollt, guckt nur den Trailer. Das geht auch. Genau, der kommt in 2 Wochen raus. Dein Ecke, du hast die meisten Filme, mach du doch einfach mal weiter. Hast du irgendwas zu empfehlen, irgendwas, wo du warnen möchtest?
Wir fangen ja jetzt, also gut, wir haben jetzt mit was Kontroversen angefangen. Jetzt kommt mein kontroverser Hot Take, nämlich Killers of the Flower Moon. Der neue Martin Scorsese.
Feiner Independent-Film.
Ein kleiner, feiner Independent-Film für $200 Millionen, würde er selbst sagen. Ist kein Studiofilm. Er sagt ja, der letzte Studiofilm, den er gemacht hat, war Shutter Island. Okay, wir hören ja jetzt ganz viele Martin Scorsese-Interviews. Und so sehr ich Martin Scorsese schätze und teilweise vergöttere für die Filme, die er gemacht hat, also hier gehe ich gar nicht mit der Meinung mit aus Cannes. Also da wurde es ja als neues Meisterwerk abgefeiert und ich finde diesen Film problematisch. Also die erste Sache ist natürlich, er geht viel zu lang. Also ich weiß auch nicht, warum er jetzt immer länger werden muss. Also 3,5 Stunden braucht diese Geschichte auf keinen Fall. Man hätte den in 2 Stunden gut erzählen können. Die erste Stunde ist noch die beste Stunde, wo in diese Welt eingeführt wird, der Osage-Indianer, die überraschend zu Reichtum kommen, weil auf ihrem ihnen zugewiesenen Gebiet Öl gefunden wird und sie damit eine Menge Reibach machen und die Weißen sind aber neidisch und wollen an ihr Geld ran und irgendwann fangen dann an, die Osage-Indianer zu sterben wie die Fliegen. Und währenddessen haben wir dann Leonardo DiCaprio, der aus dem Ersten Weltkrieg kommt und von seinem Onkel angelernt wird, der schon so ein bisschen wirkt, als wäre er ein böser Typ, der aber immer behauptet, er wäre ein Freund der Osage-Indianer. Und er lernt dann die von Lily Gladstone gespielte Indianerin kennen und in die verliebt er sich und sie verliebt sich in ihn. Warum er sich in sie verliebt, ist total klar. Ist eine weise, nachsichtige, kluge Frau, ganz großartig gespielt. Auch DiCaprio spielt diesen Dulli, den er da darstellt, ganz gut. Also wie immer. Also da kann ich nichts gegen sagen. Aber dann nimmt dieser Film diesen Verlauf und es ist eine wahre Geschichte. Okay, aber warum dann diese Geschichte so erzählt wird, wie sie erzählt wird und nicht, wie sie ursprünglich angedacht wurde in dem Entwicklungsprozess, hat sich für mich nicht verstanden. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum ist dieser Film jetzt aus der Perspektive von DiCaprios Charakter erzählt? Es nimmt dem Film jegliche Stärke und der meandert dann vor sich hin und irgendwann kommt dann noch ein FBI-Detective, da dachte ich dann zumindest, okay, jetzt kommt noch ein bisschen Spannung rein, aber auch das nicht, nee. Und am Ende ist Martin Scorsese selbst zu sehen. Das war ein schöner Kniff. Aber das war leider für mich nichts. Und tatsächlich war ich nicht allein damit mit der Meinung, mit den Leuten, die ich gesprochen habe. Da war alles, also ist die gesamte Bandbreite von fand noch schlimmer wie ich, bis hin zu den vereinzelt auch den Leuten, die den Leuten aus Cannes zugestimmt haben, dass es ein Meisterwerk sei.
Ja, ich habe jetzt auch vermehrt kritischere Stimmen gehört. Für mich fällt das sehr schwer, da jetzt irgendwie was natürlich einzuschätzen, aber ich hatte ja auch eine Einladung zu dem Film, Montagabend-Vorstellung, der lief ja da 5-mal parallel in viermal parallel in einem Sehen des Passage-Kinos. Und auch wenn es mich gereizt hat, aber davon abgesehen, dass es zeitlich bei mir schwierig geworden wäre, einfach 3,5 Stunden da im Kino sitzen, boah, nee, das habe ich mir dann doch nicht gegeben und ich werde mir auch nicht regulär im Kino geben. Ich glaube, ich werde warten, bis der auf Apple TV Plus ist, weil irgendwann ist auch meine Schmerzgrenze vor allem im Rücken erreicht.
Ich werde mir auf jeden Fall ein gemütliches Kino aussuchen, aber den natürlich schauen im Kino. Das ist doch ganz klar, sonst ist
Martin. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, Scorsese wird so ein bisschen alterswahnsinnig, oder?
Ja, dir stimme ich zu.
Ja, das gefällt mir besser, wie wenn er jetzt irgendwie anders abtriffen würde im Alter.
Beziehungsweise, also ja, noch letzte Produktion für Netflix, die jetzt hier für Apple, die geben dem, glaube ich, auch so ein bisschen carte blanche beide. Und dann, Also da fehlt auch so ein bisschen die kontrollierende Instanz, was so, ey, also Irishman war super Film, kannst du nicht sagen, aber halt auch einfach viel zu lang.
Ja, aber Irishman war ein guter Film. Das ist der Unterschied.
Okay, das werden wir dann sehen, wenn er dann raus ist.
Also ich sehe schon kommen, bei der Jahresabschlussfolge diskutieren wir wieder über den Film. Marius hat ihn in seinen Top 10 und wir beide diskutieren dann darüber, warum Marius ihn in seinen Top 10 hat.
Okay, die Prediction, die nehmen wir mal auf. Da kommt er noch dieses Jahr bei Apple, ist die Frage.
Der kommt noch dieses Jahr bei Apple.
Kurz vor Weihnachten wahrscheinlich, oder? Damit die dann nochmal ein Apple-Abo abschließt. ja, ich habe kein Apple, deswegen ist das schon, obwohl man könnte es theoretisch irgendwie anders wahrscheinlich streamen, aber ohne Apple-Produkt, aber ja, ätzend. Wollen wir weiter zu einem Film kommen, den wir vielleicht alle auf den Top-Listen am Ende des Jahres haben?
Ja, jetzt bin ich mal gespannt.
Jetzt bin ich ja gespannt, ja.
Ein neuer Film von einem meiner Lieblingsregisseure, einen, der auch im nicht so hohen Alter komplett abdriftet und einen vollkommen in der Klatsche hat. Vorher habe ich gedacht, das wird mein Highlight der der Kinobesuche und am Ende wurde es das auch. Er lief in Venedig, dort mit Vorschusslorbeeren gekrönt und es ist, ja, eine absolut wahnsinnige Geschichte, über die ich wenig erzählen will, mit Emma Stone in der Hauptrolle, in Nebenrollen Mark Ruffalo und
Willem Dafoe.
Und es geht um Poor Things. Der erscheint am 8. Dezember 2023 und ich möchte nur so viel verraten.
Nein, das ist falsch.
Das muss er erst noch den Regisseur sagen.
Der läuft Jorgos am 8. Lantimos. Februar 2024. Der ist verschoben.
Oh. Na dann, Highlight nächsten Jahres in der Liste.
Ich sag mal so, Marius hat ihn dieses Jahr in der Topliste und Christian eventuell nächstes Jahr.
Ja, kommt auf an, auf welchen Modus wir uns einigen wieder. Aber
ja.
Gut, dann kommt er erst am 8. Februar, das ist natürlich doof, aber zur Award-Season natürlich, weil er wird wahrscheinlich auch bei den Oscars irgendwie mit Favorit sein.
Definitiv, nach den Reviews aus Venedig.
Poor Things, ich möchte echt wenig über die Geschichte erzählen. Es geht um Emma Stone, die so ein bisschen ihren Weg finden muss in einer absolut wahnsinnigen Steampunk-esken Welt. Und aber ich möchte nicht viel mehr erzählen, weil ich wusste auch nichts über die Geschichte und sie hat mich überrascht. An jeder Ecke und jedem Ende. Und wer Yorgos Lanthimos Filme kennt, The Favourite, The Lobster, Killing of a Sacred Deer, Dogtooth und so, weiß, der Mann hat einen am Rassel. Und das zeigt er hier in Perfektion. Ecke, ich tue deinen Take vorwegnehmen. Es ist eine Perfektion quasi aus seinen vorigen Filmen, in die eine Botschaft mit quasi die, ja, das Herz am rechten Fleck hat, zusammen mit absoluter Verrücktheit und Wahnsinn garniert und hier kommt noch eine ordentliche Portion Sex dazu.
Ja, und das war sehr gut. Ich sah auch diesen Film hat Marius und ich gemeinsam nebeneinander um 9 Uhr morgens geguckt. Ja. Um 9 Uhr morgens bekommst du so einen Schicken vorgesetzt. Auch der geht über 2 Stunden, aber der Film hat so ein Tempo und so ein Esprit, dass man es gar nicht merkt. Ich muss sagen, das letzte Drittel, da war so ein kleiner Dip drin, aber ich wusste die ganze Zeit, neben mir sitzt Marius und Marius hat nochmal mehr Spaß als ich und ich hatte schon eine Menge Spaß mit diesem Film.
Also die Chance war hoch, dass Ecke zu mir rüberguckt und ich irgendein Grinsen einfach auf dem Gesicht hatte, ja.
Ja, also es gab so ein paar Szenen, da musste ich auch wirklich schallend laut lachen. Und
ja, auf jeden Fall. Also,
aber es ging es gab in dem auch gesamten immer wieder Momente, Kinos, also.
Wo immer wieder Leute, man hat richtig gemerkt, die konnten das nicht unterdrücken. Also sie wollten wahrscheinlich so leise lachen oder so anständig lachen, aber einfach aufgejohlt manchmal wurde, weil es so absurd lustig war. Außer
herrlich.
Die Dame neben mir, die hat, ehrlich gesagt, habe ich gedacht, die kommt von der Presse oder sowas, weil sie die ganze Zeit mitgeschrieben hat.
Das kann sein, ja.
Ich glaube, die hat nicht einmal gelacht. Aber vielleicht hat sie auch nur in sich reingelacht, weiß ich nicht.
Wir Pressemenschen können nicht lachen.
Ach so, ja. Das
ach so.
Egal. Wie
es ist. Das müssen wir in der Ausbildung ablegen, dieses Gen.
Ah ja.
Das wird uns rausoperiert.
Ach so. Gut zu wissen. Gut zu wissen.
Ja, also ich bin gespannt, ich hab Bock, ich hab auch sehr viel Gutes gehört. Ist jetzt natürlich schade, dass der erst nächstes Jahr startet, aber ich find's einfach, wir leben in verrückten Zeiten, dass Yorgos Lanthimos offensichtlich so einen Film für Walt Disney macht oder bei Walt Disney macht.
Ich meine, das ist Searchlight, aber
daran. Ja, aber dennoch.
Aber wartet bitte nicht darauf, dass der bei Disney Plus kommt. Guckt den im Kino, guckt den mit anderen Menschen, das macht so viel Spaß.
Das wird auch der Arthouse-Hit des Frühjahrs.
Also, kann man bloß mal einordnen, es ist ein Film, es ist eine Komödie, kann man so sagen, eine absurde Komödie?
Ja.
Absurd, ja, es ist eine Groteske.
Es ist
Groteske, also so ein bisschen Stimmung von The Favourite auch.
Ja, wie soll ich das sagen? Also, Marius hat meinen Take ja nicht so komplett wiedergegeben. Ich habe direkt nach dem Film gesagt, es ist so ein bisschen, es ist die, der Film ist in etwa so zugänglich und hat auch dieses Kostümierte, was The Favourite hatte. Er ist aber in seiner Radikalität und Absurdität näher an dem Frühwerk dran und vermischt das zu etwas, was auf geniale Weise funktioniert.
Und das Frühwerk ist sowas wie Dogtooth.
Genau.
Ich würde ihn auch tatsächlich, also natürlich ganz anderer Look, ganz andere große Schauspieler und sonst was, aber ich würde ihn tatsächlich mit, von der Prämisse zumindest, mit Dogtooth vergleichen, ja. Der einfach eine absurde Idee zu absurden Dingen führt.
Okay, dann bin ich gespannt.
Und radikal ist er auf jeden Fall auch, was auch mit Sicherheit manchen Leuten nicht gefallen wird. Ja, kann man nichts machen. Gehen wir weiter.
Ich würde mal weitermachen.
Christian, ja, bitte.
Ganz und gar nicht radikal ist mein Film, der aber wahrscheinlich vielen Leuten gefallen wird. Mir aber nicht. Es ist der neue Film von den Regisseuren von Ziemlich beste Freunde. Die heißen Olivier Nakache und Eric Toledano. Und der heißt jetzt noch im Arbeitstitel Black Friday for Future, startet nach aktuellem Stand am 28.12. Une année difficile im Original, also ein schwieriges Jahr. Und
Moment, am 28.12.?
Mhm. Am 28.12. ist laut Website hier der Start.
Der bleibt auch. Und die haben sich jetzt entschieden, der wird unter Black Friday for Future wird der ins Kino kommen.
Ach so,
okay. Das ist inzwischen der offizielle Titel.
Ja, ja. Und im Titel findet sich, in dieser Titelschöpfung finden sich auch schon so zwei zentrale Themen. Es geht, also der Film startet am Black Friday und dann, es geht dann viel um Klimaschutz, Konsumschutz. Im Zentrum steht ein Mann, Albert heißt der, gespielt von Pio Marmaille, wenn ich den richtig ausspreche. Also französischer Film, falls das noch nicht angekommen ist. Der ist hoch verschuldet. 70.000, 80.000 Euro Schulden, arbeitet auf dem Flughafen, schläft dort auch, hält sich immer so mit kleinen Gaunereien und Tricks über Wasser und begegnet dann Bruno, der ebenfalls hochverschuldet ist, und beide besuchen dann erstmal, weil es dann nur kostenlos Essen und Trinken gibt, ein Treffen von so Klimaaktivisten, die diverse Aktionen planen und eben auch vorher schon beim Black Friday versucht haben, einen Laden abzuriegeln, ne, also mit so einer Blockade. Und naja, jedenfalls schließen sie sich dann dieser Gruppe an, weil sie erstmal wittern, okay, wir können hier Profit machen, weil dann gibt's zum Beispiel so eine Sachspenden-Sammelaktion von reichen Leuten, und die beiden stauben dann halt so ein paar Möbel und Stücke ab, die sie dann halt weiterverkaufen für Großprofit. Und das ist erstmal ganz interessant und das ist auch so luftig leicht erzählt, aber es ist halt ultra gefällig und ultra harmlos und ist so, macht sich so in der Mitte bequem, weil hier wird, also die machen sich natürlich immer so ein bisschen über die Klimaaktivisten lustig, oder? Die sitzen da in ihren leeren Wohnungen und schwingen irgendwelche theoretischen Reden und haben alle lustige Namen, haha, ist lustig, und die machen Gruppenumarmungen und so, das sind schöne Hippies, und gleichzeitig, also machen sich auf der Seite drüber lustig, was dem ganzen Anliegen, was die haben, so ein bisschen die Relevanz nimmt, und üben aber auch nicht Kritik an den Protestformen. Die werden so Protestaktionen werden so als coole, fast schon so Lifestyle-Protest wird das inszeniert. Und das hat mir insgesamt doch kaum gefallen. Es gibt so ein paar schöne Sachen, so die Chemie zwischen den beiden Hauptfiguren, die passt wieder ganz gut. Das Tempo ist ordentlich. Es gab auch so ein paar Witzchen, die durchaus ein Schmunzeln erzeugt haben, auch wenn da so ein unangenehmer Witz ist, wo sich die ganze Zeit lustig gemacht wird über eine Frau, die, ich sage mal, jetzt nicht Modelmaße hat, aber am Ende lässt dieser Film was vermissen, also ich meine, Ziemlich beste Freunde kann man für vieles kritisieren, aber was halt, also ich entkomme diesem Film, ich immer wieder, wenn ich den schaue, will ich dem eigentlich kritischer gegenüberstehen. Aber es gelingt mir einfach nicht, weil einfach die Empathie für die Figuren so groß ist, und das geht dem Film hier völlig verloren. Der erzeugt keine Empathie für die Figuren, und das ist schade.
Schade. Da hatte da ein bisschen Hoffnung drin.
Ja, und gleichzeitig das politische Anliegen wird halt ziemlich verwässert. Also ich finde, man hätte da die berechtigte Wut und Verzweiflung hätte man rüberbringen können, das verpassen sie. Man hätte ja eben so gut kritisieren können, was da geschieht in Sachen Protestform, aber auch das passiert nicht, das ist so sehr gefällig, wie gesagt.
Aber vielleicht für ein breiteres Publikum dann gar nicht so schlecht.
Ja, für die Mitte, die sich so amüsiert da hinsetzt und die sehr dankbar dafür ist, dass andere ihnen den Klimaprotest abnehmen, die werden das, glaube ich, sehr genüsslich aufnehmen.
Wieder nach einem Film, der relativ erfolgreich wird.
Ja, ich bin kein Fan von Ziemlich beste Freunde, deswegen werde ich den wahrscheinlich auch nicht.
Ich mag die Filme der Regisseure eigentlich, aber das klingt jetzt alles sehr schwierig. Aber bist du Fan von Wim Wenders?
Ich weiß nicht, ob ich jemals einen Wim Wenders Film schon richtig gesehen habe.
Ja, Marius, jetzt darfst du die Frage beantworten. Also Chris.
Weiß ich ehrlich gesagt nicht. So richtig, so viele Filme habe ich auch noch nicht gesehen. Ich habe ihn kurz gesehen, Wim Wenders, mal kurz zugenickt, um ihn klar zu machen, dein Film hat mir gefallen. denn wir haben zusammen Perfect Days geschaut, der zumindest laut Google am 21. Dezember rauskommt.
Das stimmt.
Schöner Weihnachtsfilm, wenn ihr mal Toilettenputzer in Japan sehen wollt. Das hört sich jetzt an, als wäre das irgendwie so ein richtiger Arthurs-Film, so, ja, ich habe letztens einen Film gesehen über einen Toilettenputzer in Japan und seinen schwierigen Alltag, wie er doch mit den kleinen Dingen des Lebens glücklich ist. Ist auch so ein bisschen so. Aber Wim Wenders inszeniert das sehr locker, sehr leicht, den Alltag, wie gesagt, dieses Kloputzers, der Hauptdarsteller ist, sagst du mir bestimmt.
Koji Yakuzo, glaube ich.
Und er gewann in Cannes den besten Hauptdarstellerpreis.
Zu Recht.
Sehr zu Recht, er macht das sehr schön. Ja, er macht das quasi nonverbal, die komplette Geschichte zu erzählen. Man sieht, wie gesagt, seinen Alltag, so ein paar Probleme, so ein paar alltägliche Sachen, ein paar Sachen, die außer Reihe passieren und wie er sich so damit schlägt und, wie ich schon gesagt habe, glücklich ist mit dem, was er dort hat. Und das ist, wie ich finde, sehr inspirierend. Also ich musste sehr oft an ihn irgendwie denken, als ich morgens nicht aus den Federn kam und gedacht habe, oh, jetzt noch eine halbe Stunde legen. Nee, mach das wie der Japaner, der steht auch direkt auf. Und geht zur Arbeit und hat auch ein glückliches Leben und auch irgendwie Freizeit, die er nutzt und sowas. Das kann man jetzt irgendwie auch so deuten, die Jugend kommt zum Beispiel da relativ schlecht weg. Und er ist ja schon ein bisschen älter und jetzt ist das so ein Film von so einem alten weißen Mann, der irgendwie sagt, Arbeit ist wichtig und damit wirst du glücklich. Aber das hatte nicht so den Vibe tatsächlich.
Stimmt ja auch.
Stimmt ja auch. aber es ist, es hatte nicht so den Vibe, sondern es hatte tatsächlich mehr, für diese Figur ist das quasi der richtige Weg, den er für sich gefunden hat. Und man freut sich eher mit ihm. Ja. Und die Japaner haben crazy Toiletten. Also, ja. Das ist einfach krasse Scheiße.
Ja. Marius war beim Q&A schon nicht mehr dabei.
Aber offensichtlich nicht so krass, dass sie sich nicht selber putzen, sondern noch geputzt werden müssen.
Ja, Marius war beim Q&A nicht dabei. Ja, aber
wobei man sagen muss, eine dreckige japanische Toilette ist in Deutschland eine High-Class, saubere Toilette. Also,
ja.
Zumindest laut dem Film.
So, dann nehme ich mal den dritten Anlauf. Beim Q&A hat Wim Wenders dann noch verraten im Nachhinein, dass er ursprünglich gefragt worden ist, ob er eine Kurzdoku oder ein Fotoband über diese Toiletten machen kann. Und dann hat er sich die Besichtigung und hat gesagt, nein, aber ich kann eine Geschichte rundherum erzählen. Was dann dazu führte, dass er in der Postproduktion seiner Doku Anselm, die in 3D erscheinen wird jetzt im Oktober, entschlossen hat, mal eben so diesen Film noch zu drehen. 15 Tage Drehzeit. Die haben nicht mehr geprobt am Ende. Und 15 Tagen 120 Minuten Film zu drehen, Halleluja. Und jeder Take im Film ist der erste Take. Also vollkommen wahnsinnig. Und Perfect Days ist einer der beiden Preisträger für den besten Film international von der Deutschen Kinogilde. Den hat dann Wim Wenders am Donnerstagabend dann auch selbst angenommen.
Und geht für ihn jetzt Japan schon ins Oscar-Rennen. Was, du hast
ihn? Genau morgen? Deswegen hasse ich ihn. Nein, nicht Wim Wenders, ich hasse den Film jetzt schon. Genau wegen, dass er für Japan ins Oscar-Rennen geht, anstatt der neue Miyazaki.
Ach so.
Frechheit.
Aber hast du den neuen Miyazaki gesehen?
Nein.
Na, siehst du,
aber er kann nur gut werden. Also.
Wann kommt der eigentlich nach Deutschland, liebe Verleiher? Tut mir den Gefallen. Der ist jetzt auf Festivaltour so ein bisschen, habe ich gehört.
Der ist gerade bei San Sebastian gelaufen.
Genau, ich glaube jetzt auch in London läuft der. Es wird Zeit. Also es fällt mir immer schwerer, nichts darüber zu lesen und zu machen und zu tun. Aber das ist dann ein Thema dafür, wenn es zu unserer großen Hayao Miyazaki-Folge.
Das klingt alles danach, dass er in Deutschland Premiere auf der Berlinale feiern wird und dann im März oder April ins Kino kommt. Das ist so mein Tipp.
Das wäre doch schön.
Auf jeden Fall. Perfect Days. Das komplette Gegenteil ist der andere Film, der den besten Film international bekommen hat. Entgegengenommen von Sandra Hüller. Er heißt The Zone of Interest. Startet erst am 29.02. Hat dieses Jahr in Cannes auch den großen Preis der Jury gewonnen. Ist der neue Film von Jonathan Glazer, der hat zuletzt vor 10 Jahren Under the Skin mit Scarlett Johansson gemacht. Und sein neuester Film ist die Darstellung des Alltags des SS-Oberkommandants von Auschwitz und seiner Familie, die sich direkt neben das KZ ein wunderschönes Häuschen samt Garten hingebaut haben. Und man sieht, wie diese Menschen ihr normales Leben leben neben dem KZ und man ist die ganze Zeit erschaudert und fragt sich, wie kann das eigentlich sein? Und es ist alles auf realen Basis. Und jetzt kommt der Clou. Der Film ist eine britisch-amerikanisch-polnische Co-Produktion. Er ist komplett auf Deutsch. Und es wird nur von deutschen Schauspielern gespielt.
Es ist ein Holocaust-Film aus der Täterperspektive. Okay, krass.
Also es ist, ja. Also man, es ist ein Film über den Holocaust, ohne das KZ komplett, ohne das KZ zu zeigen. Das KZ ist wie eine Kulisse hinten an, aus der immer wieder Töne hervordringen, wie es für diese Familie gewesen sein muss, abseits des Vaters.
Mhm.
Und man kann natürlich fragen, ist das der richtige Weg, damit umzugehen, aber der Film hat so eine Kraft, der entwickelt so einen Sog. Ich habe danach zum meinem Disponenten gesagt, ich finde, es ist somit das Eindrücklichste, was ich gesehen habe, das ist mit das Nächste, was an einem KZ-Besuch rankommt. Also ich war komplett überwältigt und das wirklich vollkommen wahnwitzig, diesen Film so zu drehen, dass er dann noch funktioniert, ist noch wahnwitziger. Und es ist ein Film, den jeder sehen sollte und der aber natürlich ein Schlag in die Magengrube ist. Nicht, also es ist wie, als würdest du dich überfahren fühlen danach.
Okay.
Ja, bei gute der Prämisse, Vorzeichen. Sollte man wahrscheinlich ins Kino gehen. Wann kommt der raus?
29.02.
Ist noch ein bisschen hin.
Ist noch ein bisschen hin.
29. Achso, ist ein Schaltjahr. Okay,
ja. Ja, wir haben nächstes Schaltjahr.
Kurz gedacht, haben die da irgendwas verkackt?
Nein.
Mit dem Startdatum. Aber ja, nächstes Schalter. Naja. Haben wir das auch als Bildungsauftrag hier geklärt? Dann könnt ihr im Schaltjahr in The Zone of Interest gehen.
Mhm.
Ich würde gerne noch zu einem Film kommen, der relativ zeitnah kommt, zumindest laut kurzer Recherche am 2. November, wenn er nicht noch verschoben worden ist oder verschoben wird. Und zwar ein Film, dessen Prämisse nicht einfacher sein könnte und auch in Cannes gewonnen hat.
Ah ja, ja, ist schön, dass du ihn noch erwähnst.
Es geht nämlich um eine dreiköpfige Familie, Mutter, Vater, Sohn, in verschneiten Frankreich, weiß nicht, irgendwo in den Alpen wahrscheinlich dann, französische Alpen.
Grenoble, französische Alpen.
Und ja, man sieht, wie der Junge mit dem Hund rausgeht. Die Mutter führt ein Gespräch mit einer Journalistin, sie ist Autorin. Und der Vater dreht die Musik so laut auf, dass die dann das Gespräch abbrechen müssen. Und als der Junge zurückkommt, liegt der Vater tot auf dem Boden. Er wurde aus dem Fenster gestürzt. Könnten sein. Denn darum geht's in dem Film oder halt auch nicht, je nachdem, wie man sehen will. Ist er gefallen? Ist er gefallen worden oder hat er sich selber darunter gestürzt? Und wenn er gestoßen worden ist, dann kann es nur die Mutter sein. Mhm. Gespielt wieder mal, wie eben bei Zone of Interest, ist es auf jeden Fall ihr Jahr von Sandra Hüller heißt sie, ne?
Ja, Sandra Hüller. Fantastisch in dem Film.
Spielt großartig. Der Film ist so ein bisschen zweigeteilt in.
Wie heißt er denn?
Achso,
Anatomie eines Falls, und das ist natürlich genial. Wow. Der deutsche Titel hat natürlich nochmal eine Doppeldeutigkeit, die der internationale Titel mit Anatomy of a Fall nicht hat.
Natürlich.
Absolut brillanter deutscher Titel und das sagt man echt selten. Aber sie hatten es natürlich auch einfach, das jetzt einfach zu übersetzen und gedacht haben: Hä, perfekt, wunderbar, so lassen wir es.
Ja, jetzt stell dir mal vor, sie hätten einfach den britischen Titel genommen. Das wäre peinlich.
Was ist der?
Ja, Anatomy of a Fall, so. Aber
das ist ja nochmal anders. Ja.
Nee.
Spielt er zufällig im Herbst? Ach nein, du hast gesagt, du spielst im Winter. Dann wäre er auch im Englischen doppeldeutig gewesen, wenn er im Herbst gespielt
hat. Ja. Ich glaube, er spielt im Frühjahr tatsächlich. Also, es liegt auch so ein bisschen Schnee.
Der Gerichtsprozess zieht sich ja hin. Auf jeden Fall, es ist ein brillanter Film über die Frage, obwohl ich mich ja mehrmals in dem Film umentschieden habe und gesagt habe, okay, sie hat ihn umgebracht. Sie hat ihn nicht umgebracht. Und immer, okay, sie hat ihn umgebracht, aber ich verstehe sie, dass sie ihn umgebracht hat. Es ist eher die Rekonstruktion dahingehend, wie sie auch nicht wahrhaben will, dass sie in einer vollkommen, heutzutage sagt man ja, toxischen Umgebung sich eingelassen hat und dass die beiden halt keine glückliche Beziehung geführt haben. Und es ist vor allem auch ein Charakterdrama und dann gemischt mit einem Gerichtsdrama, wo ich aber für mich eher die Spannung auch daraus gezogen habe, wie sie sich der Situation stellt. Da sind auch Herausforderungen, weil irgendwann will der Sohn nicht, dass sie im selben Haus schläft wie er, weil sie auf Kaution frei ist und er dann noch eine wichtige Zeugenaussage machen muss. Und ich finde, dieser Film hat einen wahnsinnigen Sog. Dabei ist er gar nicht so spektakulär erzählt, sondern baut vor allem darauf, dass Sandra Hüller hier, also in einer Art und Weise spielt. Also wenn der Film irgendwie eine Rolle bei den Oscars spielt, wird sie für die beste Hauptdarstellerin nominiert. Es ist also absolut brillant, was sie spielt.
Geht auch wieder 2,5 Stunden, muss man auch sagen. Vielleicht ein bisschen zu lang, aber nichts der Rede wert. Und die Empfehlung ist, wir haben den Original geschaut. Und das sollte man vielleicht auch tun, weil der komplette Film ist auf Französisch. Sandra Hüller spricht aber größtenteils Englisch, weil sie nicht so gut Französisch kann, ist aber natürlich eine Deutsche, auch in diesem Film. Und deswegen ist das natürlich auf der deutschen Übersetzung vielleicht ein bisschen schwierig. Ich denke mal, sie tun alles, was im Französischen ist, auf Deutsch übersetzen und Englisch so lassen. Aber ein bisschen tue ich es natürlich auch nicht.
Also ich glaube, ich weiß nur, dass mir hat dann die Dame vom Verleih gesagt, sie haben sich total schwer damit getan, wie sie ihn jetzt synchronisieren sollten. Aber ich glaube, mein Tipp ist tatsächlich, dass der Film komplett eingedeutscht wird, bis auf die Szenen im Gerichtssaal, wo sie Englisch spricht, statt Französisch. Ich glaube, die bleiben auf Englisch und sonst wird er komplett eingedeutscht. Das ist mein Tipp. Aber ich bin mal gespannt. Ich werde mir nicht in der Synchro-Fassung angucken. Ich werde mir eventuell nochmal in der Originalfassung angucken, wenn er regulär im Kino startet.
Denke ich auch. Aber wieder ein großer Tipp. Hat, wie gesagt, einen gewissen Bann. Es ist nicht nur ein Kriminalfall zum Miträtseln, sondern halt auch so ein Charakterdrama.
Mario, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Also ich habe jetzt alle Kopffilme abgehakt. Ich habe jetzt noch 1-2 Herzensfilme.
Kopffilme?
Ja, also The Zone of Interest und Anatomie eines Falls sind ja jetzt Filme, die man ja eher auf dieser intellektuellen Ebene sehr beeindruckend findet und weniger die ihnen irgendwie positiv ans Herz gehen. Ich habe jetzt so 1-2. Ich glaube, du hast auch noch einen.
Ich habe eigentlich, ja, wenn du es so definieren willst, auch nur noch Herzfilme. Christian, hast du noch einen Kopffilm?
Ich weiß nicht, ob ich mein Highlight von den dreien als Kopffilm bezeichnen würde. Es ist schon sehr krasses Mood-Stück, also M-O-O-D-Stück, also es hat einfach eine Stimmung. Driving Mom heißt der. Kommt am 17.12. in die Kinos und ist ein isländischer Film. Da bin ich natürlich ein bisschen vorbelastet als jemand, der nach seinem Island-Urlaub dieses Land sehr lieb gewonnen hat, aber der spielt 1980 und es geht um einen schon etwas gealterten Mann, der zusammen mit seiner Mutter in den Westfjorden lebt, in so einem ganz kleinen Haus, völlig abgeschieden. Die stricken zusammen Pullover und hören Kassetten mit alten Nachrichten und sie harscht ihn immer so an, wenn er so die Kassette wenden muss und dann haben sie noch einen Hund, der heißt Breschnew und die Mutter sagt zu ihm, ja, wenn ich tot bin, dann will ich bitte in meinem Heimatdorf im Süden von Island begraben werden und ich will nicht, dass du hier in der Hütte ganz alleine bleibst. Und naja, 1-2 Tage später ist sie tatsächlich tot und er packt sie auf den Rücksitz seines alten Autos, was seit Jahren nicht gefahren ist, und fährt sie durchs Land zusammen mit seinem Hund. Und das ist ein Road-Movie, wenn man so will. Ist in Schwarz-Weiß gehalten, also hat so eine Tristesse, ist ist sowohl schweres Charakterdrama, weil der Mann John, um den es hier geht, oder John, um den es geht, der hat eine alte Liebe früher vor Jahren, die hat ihn verlassen und der trauert er noch nach und gleichzeitig macht er seine Mutter so ein bisschen dafür verantwortlich, dass sie ihn verlassen hat. Er sieht auch immer, die Frau irgendwo hat so ein bisschen Halluzination und oder so Traumvorstellung. Seine Mutter redet auch immer wieder von hinten vom Rücksitz zu ihm, also er stellt sich das vor und führt dann mit ihr so Wortgefechte, wo er seiner Mutter die Schuld gibt und sie harscht ihn immer noch an, also da hängt sehr viel nach und gleichzeitig ist es halt aber auch eine schwarze Komödie, die zumindest so in so ein paar Momenten seltsam absurd lustig ist, allein schon, wenn er sie für die Fahrt schminkt und dann trägt er ihr so Make-up auf und dann hast du direkt einen Shot auf ihr Gesicht, wie dieses Make-up einfach total furchtbar aussieht. Und super. Er ist die ganze Zeit so total unterkühlt und stoisch und ich mochte das. Also der Film ging 2 Stunden knapp. Der hat mich sehr gut dadurch getragen, hat so eine klare Kapiteleinteilung. Zum Ende hin wird er auch noch mal ein bisschen emotional und überrascht. Und das Ende sowieso kommt so ein bisschen aus dem Nichts, wie das sich ausspielt. Aber von mir gibt's eine dicke Empfehlung für den Film, wenn man damit klarkommt, dass der in Schwarz-Weiß ist. Also warum sollte man damit nicht klarkommen? Aber der ist mit dieser sehr, sehr seltsamen Stimmung aus Tristesse, schwerem Drama und schwarzem Humor.
Klingt interessant, besser als der Titel Driving Mom vermuten lässt.
Also, ja. ich gucke mir an.
Das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Also, wie gesagt, von mir wärmste Empfehlung für diesen Film, der sehr, sehr menschlich und lebensbejahend ist.
So, ein Kopffilm ist mir doch noch eingefallen, aber den handle ich ganz kurz ab. Er heißt jetzt im Deutschen Wie wilde Tiere, kommt am 9.11. in den Verleih, war letztes Jahr schon im Cannes zu sehen. Dennis Minochet, man kennt ihn vielleicht unter anderem aus Inglourious Basterds, spielt die Hauptrolle und er und seine Frau sind Franzosen, die in ein galizisches Bergdorf gegangen sind, um dort Bauern zu werden. Das ist ihr Lebenstraum. Und sie stimmen aber gegen einen gegen den Bau eines Windparks und haben auch ein, zwei andere Bürger des kleinen Dorfes überzeugt, so dass es dann irgendwie 6-3 stand bei der Abstimmung, damit das nicht kam. Und seitdem machen seine Nachbarn ihm das Leben zur Hölle und das gipfelt dann sehr, sehr unschön. Und ist ein ganz, ganz erdrückender Film. Auf jeden Fall.
Wie hieß er nochmal?
Wie wilde Tiere ist der deutsche Titel.
Wie wilde Tiere, ja. Wie wilde Tiere war
es. Am 9.11. ab 9.11. im Arthouse-Kino eures Vertrauens.
Soll ich dann mit dem Schnelldurchlauf weitermachen?
Ja.
Mit dem Gegenteil. Und zwar geht's um einen Film, wo britische Mädels mal ordentlich die Sau rauslassen.
Ach ja.
Und zwar How to Have Sex ist laut Verleiher ab 7. Dezember in den Kinos. Mhm. Ein schöner Weihnachtsfilm. Ist ungefähr so wie Spring Breakers die Prämisse, also Mädels machen Party, Urlaub zum ersten Mal, weg von den Eltern.
Wuhu!
Und wollen es ordentlich krachen lassen. Dabei ist eine Protagonistin aber noch Jungfrau und das soll sie natürlich in dem Urlaub ablegen. Sie ist aber sich so gar nicht so sicher. Und dann passieren Dinge, die anders sind, als ich erwartet habe, die dann deutlich leisere Töne anstreichen und deutlich, also nachdenkliche Töne ist klar, aber im Gegensatz zu Spring Breakers irgendwie dann noch immer den Vibe mitnehmen, hat man danach gar keinen Bock mehr auf Party und gar keine Lust mehr auf irgendwas. und vielleicht mehr Mitleid mit einer jungen Generation, die es vielleicht auch nicht so leicht hat. Und das Thema, die vorher irgendwie aufgespült worden sind, so Emanzipation von Eltern und sonst was, das nimmt so ein bisschen ab und andere Themen, vielleicht auch wichtigere Themen, nehmen dann vordergründigen Platz ein. Ja, ein Film, den zumindest eine junge Generation auf jeden Fall schauen sollte. Der Titel und der Trailer gibt mir genug Anlass, dass auch junges Publikum in die Programmkinos geht. Vielleicht läuft das auch in dem einen oder anderen Multiplex. Ja, geht auch nur ein bisschen mehr als 90 Minuten. Sollte man sich auf jeden Fall mal anschauen. Auch wenn der an ein paar Stellen krankt, aber die lasse ich mal weg, sondern es ist wirklich ein sehenswerter Film, ja.
Okay. Spannend.
Schnelldurchlauf weiter? Hat noch jemand was? Sonst mache ich weiter. Schnelldurchlauf?
Ich hab, dann mache ich auch Schnelldurchlauf. Holdovers von der Universal ist von Alexander Payne, der neue Film mit Paul Giamatti in der Hauptrolle. Es geht um einen strengen Lehrer im Internat, der wegen Fehlverhaltens dazu verdonnert wird, auf die Holdovers, auf die aufzupassen, die über Weihnachten das Internat nicht verlassen dürfen und Weihnachten dort verbringen müssen. Und er ist ein strenger, kauziger Lehrer, kommt mit seinen Schülern nicht klar, sie hassen ihn alle. Er hat so einen, den findet er als Schüler ganz gut von den Tugenden her, der schreibt auch mal gute Noten bei ihm als gefühlt einziger. Und der muss auch wieder erwarten, dort bleiben und gerade die beiden nähern sich dann auf einer freundschaftlichen Lehrer-Schüler-Ebene an, über Weihnachten. Und was soll ich sagen, es ist einfach ein schöner Film. Also so ein typischer Oscar-Kompromissiger wäre das. Toll gespielt, wunderbar, leichtfüßig, aber auch dramatisch. Musste, also toll, mehrmals lachen hinter mir saß jemand, der hatte den Spaß seines Lebens in dem Film. Obwohl da auch sehr ernste Momente sind. Aber der gesamte Kinosaal hat da mitgefühlt. Vielleicht ein Tick zu lang, aber schöner Film. Wollte ich unbedingt auch noch empfehlen. Auch warum auch immer, er wird natürlich wegen der Oscar-Nominierung, kommt er erst im Januar, am 18.01. Er wäre natürlich prädestiniert gewesen für 14.12. Start, aber gut.
Ah, bei Google steht noch Ende Oktober. Hat sich dann auch verschoben.
Ja, wahrscheinlich der US-Start. Der limitierte. Ja, das kann auch sein.
Ja, schöner Film trifft auch auf den zu, den wir beide gesehen haben, Marius. Ne? Also nicht in der gleichen Vorstellung, aber wir haben ihn beide gesehen.
Ah ja, stimmt.
Robot Dreams.
Ja, das dauert noch, bis der rauskommt, laut Google am 20. Mai 2000.
Okay, ja.
Schön. 23. Weil Entschuldigung, nee, das war die erste Stunde. Ich glaube, er hat noch gar keinen offiziellen Titel.
Also, Termin, Frühjahr 2024 steht bei der Filmkunst.
Aber Christian, wenn man die googelt, kommst du als erstes.
Ja?
Ja, deine Kritik wahrscheinlich bei Kinozeit, ja.
Ach, sehr schön. Ja, ein zuckersüßer Animationsfilm von Pablo Berger spielt im New York der 90er. Auf jeden Fall stehen noch die Twin Towers. Und alle Lebewesen dort sind halt anthropomorphisierte Tiere. Und Hauptfigur ist Doc, ein Hund, wie man sich denken kann, der ziemlich einsam ist, der sich einen Roboterbausatz bestellt für einen Roboterkumpel, den zusammenbastelt. Beide werden beste Freunde, unternehmen diverse Sachen innerhalb von New York, keine Ahnung, Central Park, U-Bahn-Station. Und dann gehen sie zum Strand und dann kriegt Robot einen Defekt und bleibt liegen. Und am nächsten Tag will Doc zurückkommen, ihn zu reparieren. Aber der Strand ist geschlossen bis zum nächsten Jahr. Und ja, dann geht's darum, wie Doc versucht, auf diesen Strand zu kommen, wieder oder das Jahr zu durchleben und wie Robot sich immer wieder zurückträumt zu seinem besten Kumpel, weil dieser Roboter hat tatsächlich Gefühle.
Ja, du hast gesagt, zuckersüß. Also es ist wirklich ein komplett nonverbaler Film. Immer wieder mit sehr leichten, aber zielsicheren Gags gestreut. Wenn ich die auf den Klingelschild so draufsteht, Dog, Chicken, Cat. Cat. Das ist ja einfach, das ist großartig. Jetzt nur jedes Tier so einmal dort. Auch ein sehr schönes Ende. Geht nur 90 Minuten, aber selbst dafür ist er ein bisschen zu lang. Also gerade die
titelgebenden Robot. Ja, weil ihm die Sprache fehlt, ne?
Genau, und die titelgebenden Robot Dreams sind so ein bisschen der Schwachpunkt, auch so ein bisschen, weil sie nicht zu extrem sind, dass man da jetzt irgendwie sich dran festbeißen kann oder, also sie sind schon alles ein bisschen gemäßigt, was dort passiert. Aber er hat eine sehr schöne Prämisse, es ist eine einfache Botschaft und er hat September von Earth, Wind & Fire als Titelsong über den ganzen Film verteilt. Mhm. Und das kann ja nur ein guter Film sein. Ich glaube, ja, bei Letterboxd hat es Marco Riesch geschrieben, es wäre einer der besten Death, Sex and Robots heißt die?
Love, Death and Robots.
Oder so, ja. Da wäre es irgendwie eine der besten Folgen. Wäre es irgendwie nur 20 Minuten lang. Naja.
Ja, fühlt sich auch in seiner episodischen Struktur wie eine Sammlung von kleineren Kurzfilmen an.
Okay.
Und hat, das will ich noch ergänzen, hat die coolste Ente der Filmgeschichte.
Okay.
Die hat eine Ente?
Ente, schon Ente, 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 Ente. Der Love Interest, der kurze.
Ach so. Ja, ja, stimmt, stimmt. Ja, ja, ja. Ich habe nur noch einen Film.
Ich habe auch noch einen Film, nämlich meinen persönlichen Lieblingsfilm.
Ja, meinen persönlichen Lieblingsfilm habe ich auch noch.
Ja, dann mach, ich frage mich aber.
Wer hat denn angefangen?
Marius.
Ecke hat angefangen, oder?
Marius hat angefangen. Ist mir egal, ich kann natürlich erst. Aber sag mal, Marius, ist dein Film der, wo der Verleih noch nachgefragt hat für einen deutschen Titel jetzt?
Ja.
Okay, schön. Da muss ich was zu hören, aber dann erzähle ich erstmal von The Quiet Girl, der seine Weltpremiere in der Berlinale 2022 gefeiert hat, dann schon.
21.
Ja, der ist schon total lang im Umlauf. Dann nochmal Aufwind bekommen hat, weil er ist dann so ein bisschen untergegangen, obwohl er bei der Berlinale sehr toll besprochen worden ist. Und seitdem wollte ich ihn unbedingt sehen. Als er dann für den Oscar für den besten fremdsprachigen Film nominiert worden ist. Und dennoch, und dann lief er schon in ein paar anderen Ländern. Ich hätte ihn beinahe schon in die Niederlande geguckt, aber da lief er halt nur mit niederländischen Untertiteln und weil es irisch ist und nicht englisch, hätte ich die englischen Untertitel gebraucht, um den Film folgen zu können. So habe ich ihn jetzt dann auf der Filmkunstmesse erst sehen können und war voller Vorfreude und habe gedacht, ach, der wird mir gefallen. Story ist, es geht um ein 9-jähriges Mädchen, relativ verschlossen. Man merkt, dass sie in ihrer Familie irgendwie nicht barmherzig behandelt wird und auch die Eltern fremdeln mit ihr. Die Mutter ist zum 5. Mal schwanger. Über die Sommerferien wird sie dann zu der Schwester der Mutter geschickt und erfährt dort dann mal Barmherzigkeit und wie es ist, als Kind richtig erzogen zu werden und auch mit manchmal streng, aber auch mit ganz viel Güte. Und dann der Film geht 90 Minuten und die ersten 60 Minuten erzählt er einfach nur das, wie sie das genießt und wie sie dann, obwohl sie still bleibt, weil sie ist das stille Mädchen, regelrecht aufblüht in dieser Umgebung, bevor dann noch so ein, zwei Dramen noch reinkommen, die den Film noch ein bisschen mehr Wucht geben sollen. Das funktioniert auch besser, als ich befürchtet habe. Und dann hat er einen herzzerreißenden Schluss, weil, ja, ist natürlich auch ein Film, der mir besonders am Herzen gelegen hat, schon allein von der Prämisse her, und der hat all das erfüllt, was ich mir erhofft habe. Ich war komplett emotional mitgenommen von diesem Film, und ich hoffe, dass ganz viele Leute, am 16.11. kommt er ins Kino, ganz viele Leute da reingehen, dass der, obwohl er relativ spät kommt, ein moderater Programmkinoerfolg wird. Ganz, also ganz viel Liebe für The Quiet Girl. Der ist auch festgesetzt am Ende des Jahres in meinen Top 10.
Klingt schön und bedrückend. Schön und bedrückend. Ja. Überleitung zu meinem Film. Mein Highlight mit Poor Things zusammen der Messe ist der neue Film von Koreeda. Und der heißt Monster. Und ich habe es eben schon ein bisschen angedeutet. Man weiß doch, glaube ich, noch nicht, ob der im Deutschen auch Monster heißen wird. Oder einen schlimmen Untertitel haben wird. Mal gucken.
Der wird einen schlimmen Untertitel haben. Ich sag's dir jetzt schon.
Mit Sicherheit, ja. Weil die Doppeldeutigkeit von Monster ist hier sehr schwierig zu deuten, würde ich sagen. Ich möchte gar nicht so viel verraten. Es geht eigentlich, es beginnt wie ein typischer Koreeda-Film. Es geht so ein bisschen um Familie. In Japan, glaube ich, diesmal spielt es wirklich, der letzte war ja in Korea. Der Vater ist tot, die Mutter ist alleinerziehend, der Junge hat Probleme in der Schule, die Mutter beschwert sich, dass der Lehrer sogar den Sohn schlägt und und ihm beschimpft, dass er ein Schweinegehirn hat. Also sehr merkwürdige Sachen zu ihm sagt, und daraufhin beschwert sich die Mutter natürlich zu Recht, und die japanische Gesellschaft oder diese Schulgesellschaft dort, ja, reagiert dementsprechend, wie man so kennt, mit Entschuldigungen, und alle tun sich tief verbeugen. Doch die Mutter akzeptiert das nicht, und sie möchte, dass der Lehrer natürlich gefeuert wird, und so weiter und so fort. Und dann sieht man die Geschichte aus der Gesicht des Lehrers. Dann geht es mehr um Gesellschaftskritik, und man hat nicht mehr den Blick quasi auf die auf das Familiäre.
Okay.
Was bei Koreeda-Filmen ja normalerweise der immer dabei ist. Also Shoplifters, Like Father, Like Son, Der letzte Broker. Alles hat mit Familie zu tun, hier auch. Aber das nimmt dann eher so ein bisschen weg, und man ist eher verwirrt, was hier genau passiert. Das ist das zweite Drittel, und dann gibt's noch ein drittes Drittel. Und das verrate ich jetzt nicht.
Okay.
Mir liegt
spannend,
aber
multiperspektivisch.
Genau, multiperspektivisch. Es liegt mir, am letzten Drittel war ein durchgängiger Schauer über meinem Rücken, als ich verstanden habe, was hier eigentlich passiert und was hier das eigentliche Thema ist. Und ich hatte Tränen in den Augen am Ende des Films.
Der klingt doch nicht so luftig leicht wie der letzte?
Nee, also er beginnt. Er lässt einen so in falscher Vorahnung quasi.
Okay.
Und ich kann das erzählen, weil ihr werdet nicht drauf kommen, was der Film erzählt. Es sei denn, ihr guckt euch vielleicht zu viel darüber an, was ihr nicht tun solltet. Es ist noch lange hin, bis der Film rauskommt.
Also ich hab einen Vergleich gelesen, und der hat mich, dass der mit einem anderen Film verglichen worden ist, ist quasi sein Take auf einen anderen relativ erfolgreichen Arthouse-Film, der in Deutschland dieses Jahr in die Kinos kam. Ja. Und nachdem, was du bisher erzählt hast, wäre ich darauf nicht gekommen.
Ja, ich weiß, welchen Film du meinst. Wir müssen das alles ein bisschen kryptisch lassen. Ich kann es dir gerne nach der Aufnahme erzählen. Ich sag nur, guckt diesen Film. Der ist hammerhart, wirklich. Aber ihr werdet es nicht bereuen. Und wie gesagt, ich hatte Tränen am Ende in den Augen, obwohl ich das Ende noch nicht mal richtig verstanden habe. Mir ist erst danach geblüht, was passiert ist, und dann hatte ich quasi zweimal Tränen in den Augen. Es ist wirklich eine emotionale Achterbahnfahrt, die aber Koreedas Meisterwerk ist bis jetzt, von dem Film, den ich gesehen habe. Und er hat mich schon öfter mal zum Weinen gebracht.
Ja. Ich bin ja bisher nicht so ein großer Fan von ihm, aber auf den Film habe ich große Lust. Ich habe es auch sehr bedauert, dass ich den nicht in meinen Timetable unterbekommen habe.
Ja, hat Kann den Preis fürs beste Drehbuch gewonnen, vollkommen zu Recht.
Starker Kannjager. Kann ich jetzt schon sagen. Wir hatten jetzt 5 Preisträgerfilme, haben wir jetzt Marius und ich beide lobend erwähnt.
Absolut, absolut.
25. Januar steht jetzt hier.
Ja, genau. Der Termin wird wahrscheinlich stattfinden. Ich gehe davon aus, dass sie jetzt bis zum Ende des Monats oder bis Ende November sich einen deutschen Untertitel überlegen, damit da auch die ältere Programmkino-Generation reingeht.
Monster, wer hat Schuld?
Ja, irgendwie sowas.
Ja, sowas.
Schuld ist Familiensache.
Ja, ja. Ja, es ist, sowas wird's wahrscheinlich am Ende auch. Und lasst euch, egal wer der deutsche Titel ist, nicht davon abbringen. Ich hoffe nur, sie spoilern nicht so viel mit dem Titel.
Oh, das könnte auch passieren. Das mag die Programmkino-Generation aber ey, auch ganz hallo, gerne.
Was geht bei Japan ab? Sie haben einfach mal den neuen Miyazaki-Film, den Wim Wenders-Film und diesen Film als Auswahl und neuen Koreeda-Film als Auswahl für den Oscar-Kandidaten.
Und sie hat noch einen, ja. Glaube ich. Aber ja, also Japan.
Ja, den neuen Hamaguchi gibt's ja auch noch. Ja.
Genau, der war ja auch noch. Der kommt in Deutschland übrigens im Frühjahr ins Kino.
Ja, der Wahnsinn. Und ja, vielleicht machen wir mal eine extra Folge drüber, wenn der rausgekommen ist. Und dann reden wir klarer drüber. Gut, hat noch jemand was zu sagen zu den kommenden Programmkino-Highlights? Noch irgendwas?
Also lobende, warnende Worte. Ich möchte betonen, ich war sehr angetan. Also ich habe befürchtet, dass es so ein Jahr, ich bin ja dahin gefahren, auch aus beruflichen Gründen, und habe befürchtet, und was ist jetzt, wenn die Vorschusslorbeeren alle nicht zutreffen und du jetzt ein ganz schwierigen Winter hast, weil von der Quantität super füllen kannst, aber mit der Qualität nicht zufrieden bist. Und ich bin wirklich sehr zufrieden mit der Qualität der Filme. Im Großteil.
Schön, im Großteil. Gut. Dann freut euch doch auf die kommenden Highlights. Vielleicht ist euer Favorit jetzt auch schon dabei. Ihr habt euch Sachen in den Kalender eingetragen. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Dann mit etwas anderem. Mit etwas vollkommen anderem. Bis dahin, habt eine gute Zeit. Ciao, ciao.
Ciao.
Ciao, ciao.